Wir reden heute über ein Phänomen, das gekommen ist, um zu bleiben. Es geht darum, wie die sozialen Netzwerke die Börsenwelt verändern. Wo wird diskutiert? Wie wird diskutiert? Wer diskutiert? Und vor allem, welche Folgen hat das für die Aktienkurse? Und natürlich müssen wir über die Mimisierung der Börsenwelt sprechen. Welche Aktien sind dafür anfällig? Wie kann man davon profitieren? Ein Gespräch mit Meme-König Dietmar Janiezko.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
und Holger Czapitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Heute ist Samstag, der 24. September und es war eine Börsenwoche. Ich möchte sagen, es war eine Börsenwoche zum Vergessen. Im DAX, ehrlich gesagt, das Minus kam mir noch viel größer vor, als es in Wahrheit ist. Es sind nur 3,6% im DAX. Amerika, ganz zu schweigen, da sieht es echt
noch schlechter aus.
Ja, da sieht es echt schlechter aus. Das große Thema war Zinserhöhungen. Wir haben mal nachgerechnet und zusammengezählt. 15 Notenbanken haben die Zinsen angehoben, um fast insgesamt zusammengerechnet 700 Basispunkte. Das schmerzt den Börsianer und ja, weckt Rezessionsängste.
Ja, und lieber Nando, hierzulande würde ich schon fast von Depressionsängsten sprechen, die wir haben. Der DAX hat seit Jahresanfang jetzt 23% verloren und vor allem, er hat sämtliche Gewinne von 2021 weggeschreddert und ist jetzt wieder auf dem Niveau vom November 2020. November 2020. Ja, okay. Also ich muss sagen, ich wäre ja fast lieber wieder im November 2020, da war ein bisschen Corona okay, aber wir hatten wenigstens diese ganze Energiekrise, das war alles.
Nee. Also November 2020, da waren wir auch lange noch nicht über Corona hinweg. Klar, wir hatten, glaube ich, die Impfung hatten wir, genau, wir waren geimpft, glaube ich.
Nein, wir waren noch nicht geimpft.
Wir hatten den Impfstoff.
Impf war 2021, da haben wir ja zu spät bestellt.
Aber dann irgendwie Lockdown und alle waren frustriert. Nee,
ja, es gab diesen November-Lockdown, wo es hieß, einen Monat und ja, dann wird alles gut. Und dann ging es aber bis April, wurden wir in irgendwelchen Lockdowns gehalten, ich erinnere mich. Aber trotzdem, das schien noch irgendwie bewältigbar. Keiner musste irgendwie finanzielle Sorgen haben.
Also ich muss ja, gerade
hatten wir Hauseigentümerversammlung. Wenn man Eigentum besitzt, das ist eine der grässlichsten Sachen im Jahr, dass man einmal Hauseigentümerversammlung hat. Ich meine, die Leute, mit denen wir hier wohnen, nette Leute, alles ist auch kein Problem, aber da muss man wirklich sich mit ganz basalen Sachen zusammentun. Und da hat dann die Hausverwalterin einfach mal den neuen Gaspreis eingesetzt in die Nebenkostenabrechnung. Und was da passiert ist, das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Da wusste ich, weißt du, ich glaube, die meisten Leute wissen noch gar nicht, was auf dieses Land zukommt. Und bei uns war es jetzt so im Haus, dass es eine Verfünffachung der Gaskosten ist. Und da habe ich gesagt, Mensch, 25 Cent die Kilowattstunde, da geht es doch besser in der Grundversorgung. Und sagt sie, nee, dann kommst du erst in so eine Ersatzversorgung rein. In Berlin ist bei vielen Versorgungen übrigens so, wenn man sagt, oh, ich gehe in die Grundversorgung, dann kommt man in so eine Ersatzversorgung rein. Die wären dann für 3 Monate 40 Cent. Und wenn ich jetzt 40 Cent, dann habe ich 3 Monate Oktober, November, Dezember, das sind so mit die heizungsfreudigsten Monate, mit 40 Cent. Und dann hat sie gesagt, dann nehme ich lieber das. Also du siehst, dann hatten die Leute alle eine zweite Miete da in ihren Nebenkostenabrechnungen. Und ich glaube, die meisten Leute wissen wirklich noch nicht, was da passiert. Insofern, deswegen bin ich auch so ein bisschen gezeichnet diese Woche. Das hat mich wirklich nicht nur diese Hauseigentümerversammlung 2 Stunden herumzuhängen, sondern eben auch noch diese eine Zahl, die mir dann irgendwie zu Augen kam, dachte so, ne.
Verstehe ich, das werden die Leute und die Menschen, wir alle jetzt tatsächlich die nächsten Wochen, Monate direkt erfahren, weil dann ab Oktober, November geht es ja tatsächlich los mit den hohen Energiekosten. Bisher ist das ja fast ein theoretisches Phänomen, zumindest in diesen Dimensionen. Ich sage dir aber trotzdem, ich möchte nicht im November 2020 sein, auch wenn wir da keine Energiekrise haben. Denn was man auch ehrlich sagen muss, und das sagen wir ja, predigen wir ja auch immer, was wir in den letzten knapp 2 Jahren hier erfahren und gelernt haben, gerade an der Börse, gerade was Wirtschaft angeht, völlig neue Phänomene, ja, Rezessionen bei Inflationen, all diese Dinge, das haben ja die allermeisten von uns so noch nie in dieser Konstellation erfahren. Und was wir ja auch sagen müssen, wir predigen ja immer, beziehungsweise wir sagen ja immer, wir sind langfristig orientiert, wir sind langfristig investiert und in diesem Erfahrungsschatz, das hilft uns natürlich. Ach, und dann können uns irgendwie 2 Jahre oder 1 Jahr, mein Gott, das wirft uns doch nicht um.
Ja, du klingst ja fast so, fast schlimmer als der Daueroptimist Dietmar Deffner, mit dem ich diesen wunderbaren anderen Podcast Deffner und Chapitz mache. Also wirklich, das ist ja fast noch optimistischer.
Soll ich dir mal was sagen? In Zeiten wie diesen, lieber Holger, soll ich dir mal sagen,
In Zeiten wie diesen?
Da bin ich wirklich klar Team Deffner. Ist so.
Was?
Ja.
Was bist du?
Ich wollte es dir nie sagen, aber ich bin, da muss der Optimismus her. Und ich,
aber du musst doch mal
Optimismus, aber...
Doch, ich würde jetzt sagen, das ist Team Deffner, ist naiver Optimismus. Und was man auch noch sagen muss, Optimisten werden ja jeden Tag aufs Neue enttäuscht. Ich bin ja eher so ein optimistischer Pessimist und werde eigentlich
Pessimist.
Ja, also du musst wenn du Pessimist bist, dann wirst du ja irgendwann depressiv und kannst einfach gar nicht weiter ordentlich leben. Du musst schon einen gewissen Optimismus haben, deswegen habe ich auch Kinder, bin verheiratet und habe auch Eigentum. Wenn ich jetzt nur ein Pessimist wäre, hätte ich das alles nicht. Und du als optimistischer Optimist, du hast ja jede Bärenmarkt. Rally, die du hast, denkst du ja, hey, Einstieg, geh wieder hoch, Trendwende. Und ich sage dir ehrlich, wir erleben halt, gerade ist es nicht so. Jeder Einstieg oder jeder Dienstag, der mal hochgeht, ist kein Turnaround.
Ist ja richtig.
Das muss ich dir auch mal sagen.
Die Theorie habe ich auch nicht verstanden.
Siehst du, also.
Ja. Es ist ja so, es gibt ja nichts zu beschönigen. Klar, da müssen wir uns, wie sagt man so schön, ehrlich machen, hat doch
der Herr
Stelter, Daniel letzte Woche auch zitiert. Ja. Die Börse hat ja auch längst geurteilt. Und das, was der Daniel Stelter letzte Woche erzählt hat bei uns in der Samstagsfolge, Sorge um den Standort Deutschland und so weiter. Wenn wir mal auf die nackten Zahlen gucken, ist es ja nicht sozusagen nur das Bild der Zukunft, was da dreut, sondern es ist ja schon die Vergangenheit. Wir haben mal hier rausgesucht, der DAX zurückgerechnet auf die letzten 5 Jahre hat einen Total Return, einen totalen Ertrag von minus 2,4% geliefert.
Also das sind die Dividenden mit drin. Der DAX ist sowieso ein Index, wo die mit drin sind.
Da sind sie schon mit drin.
Sie sind mit drin.
So, mit Dividenden 2,5. Wenn wir dann auf das schauen, was wir ja auch sagen, hey, breiter Markt, MSCI World, eure Sparpläne, eure Altersvorsorge, sozusagen eure Basisinvestments. Der MSCI World, wenn ich das hier richtig sehe, hat 64,3% im gleichen Zeitraum gemacht.
Ja.
Ja, weil er natürlich viel Amerika da drin hat. S&P 500 haben nicht fast 100% gemacht. Also man kann es immer nur wieder sagen, schon in der Vergangenheit war es nicht klug, sehr gezielt auf den deutschen Markt zu setzen. Wahrscheinlich wird es in der Zukunft noch weniger klug sein. Also kein Homebias, wie wir mal sagen. Breiter Markt, langfristig orientiert, Sparplan. Es geht mehr denn je, lieber Holger.
Aber es ist doch trotzdem frustrierend zu sehen, wenn du halt wirklich siehst, in Amerika hast du in den letzten 5 Jahren Jahr für Jahr 14,6% im Schnitt machen können und mit dem DAX minus 0,49 die durchschnittliche Rendite in den letzten 5 Jahren. Also man sieht schon, wie der Standort nach unten durchgereicht wird.
Das stimmt. Aber wir wollen uns auch nichts vormachen. Wir haben natürlich auch hier gute Unternehmen und gute Werte. Und
zur Wahrheit gehört auch, musst du jetzt sagen.
Zur Wahrheit gehört auch.
Es gibt auch Gewinner.
Und wenn wir jetzt mal, guck dir das doch mal an. Wir haben jetzt hier die letzten 5 Jahre, da haben wir so Werte wie Sartorius über 300% zugelegt, RWE über 100%, 100% auch fast Linde, Deutsche Börse, Merck. Klar, dem stehen gegenüber so Continental minus 74%, ja. Fresenius Medical Care, Covestro minus 60%, BASF. Da sieht man halt schon, klassische Industriewerte haben teilweise ein Problem, aber es gibt natürlich eben auch die Top-Performer, die sich einfach auch gut entwickelt haben. Mit Blick auf Deutschland muss man einfach sagen, da muss man schon genau hinschauen, wen man wählt. Und gerade auch mit Blick auf die nächsten Wochen und nächsten Monate, wer wird besonders geschröpft, wer wird besonders betroffen sein, wer kann sich dem entziehen, da müssen wir halt genau hingucken, aber dabei helfen wir ja auch.
Das ist wunderbar, aber wenn du schaust, wer jetzt unter den Verlierern ist.
Immer aber.
Das ist ja eher so der Standort Deutschland. Das ist auch beispielsweise Bayer, minus 54 und BASF, hast du schon gesagt. Das ist halt, jetzt kann man natürlich sagen, die Unternehmen sind in der industriellen Revolution geboren worden, 19. Jahrhundert. Ja, schön, das stimmt. Aber das gehört ja zum, das ist ja eigentlich die Deutschland AG, die berühmte.
Ja,
und Bayer hat ja sogar für die Ernährung der Welt einiges im Angebot. Und dann würde man denken, hey, letzte 5 Jahre, du verbesserst die Ernährung der Welt und auch dieser Makel von wegen Pestiziden oder genveränderte Lebensmittel. Da wird man ja auch ähnlich wie Atomkraft, wird auch das, wenn man irgendwann Dürre Dürren hat, wenn man irgendwann Hungersnöte hat, wird man auch sagen, na gut, vielleicht haben wir dann auch genveränderte Lebensmittel, wird man möglicherweise den Makel auch nehmen. Und dann sagt man -54%. Ich finde das wirklich frustrierend, wenn ich mir das anschaue. Und das ist halt, ich würde sagen, das ist der Niedergang Deutschlands. Den hat ja der Stelter in der vergangenen Woche sehr schön gesagt. Und da müssen wir alle was gegen tun. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt auch noch sieht, was noch dieser Woche niedergegangen ist, das steht ja stellvertretend für auch wieder ganz große Trends. Wir haben Hypoport gesehen, das ist ja der Immobilienfinanzdienstleister Dr. Klein beispielsweise, gehört dazu. Diese Aktie hat sich mal eben gesiebtelt innerhalb eines Jahres und in dieser Woche hat sie nochmal sich halbiert. In einer Woche halbiert, und zwar geht es darum, dass die Leute wegen der gestiegenen Zinsen keine Immobilienfinanzierung mehr machen. Es ist einfach zu teuer. Und das zweite Problem, was du daran siehst, der Immobilienmarkt, wo alle Leute noch denken, hey, Immobilien, inflationsgeschützt und sonst was, das wird dieses Jahr auch ein Minusjahr wahrscheinlich. Wir haben nur noch 0,5%, wenn man mal den Europace-Index anguckt.
Diese ganzen Wahrheiten
und
gelten ja auch nicht mehr.
Du siehst diese Wahrheiten und dann hast du wirklich den perfekten Sturm für, und das, für mich sieht das nicht nach einer Rezession aus, ich würde eher sagen, das ist schon was Größeres, Depression würde ich das nennen.
Den perfekten Sturm, in dem sich der optimistische Pessimist, wie war das, wohlfühlt.
Der optimistische, na, ich fühle mich da überhaupt nicht wohl.
Optimistische Pessimist,
nein,
genau.
Ich finde nur, was halt wichtig ist in diesem Umfeld, dass man Bescheid weiß, dass man die Informationen hat, und das tun wir ja hier. Wir sind ja dafür da, dass ihr Informationen kriegt und nicht irgendwann kommt und denkt so, oh, meine Gehaltsrechnung ist gestiegen, habe ich ja gar nicht gewusst, sondern ihr wisst, wenn ihr regelmäßig zuhört, was sind die Gewinner, was sind die Verlierer, was sind die Probleme. Und wenn wir von Problemen reden, das ist das frustrierende zweite Unternehmen, was diese Woche noch geschlachtet worden ist. Warta hat am Freitag ein Drittel an Wert verloren. Am Freitag alleine, und über die Woche sind es 40%.
Und man muss sagen, die Aktie ist ja auch schon vorher nicht bravourös gelaufen.
Nee, die ist vorher schon nicht gut gelaufen. Und was sagen sie? Naja, sie kriegen halt die Kosten für Energie- und Rohstoffpreise nicht richtig an die Kunden überwälzt. Und da kommt mir, und zwar nur verzögerte Weitergabemöglichkeit. Und wenn ich jetzt verzögerte Weitergabemöglichkeit sehe, da fällt mir noch eine andere Zahl aus dieser Woche auf. Produzentenpreisinflation +46% gegenüber vorher.
Ach ja.
Und wenn ich diese Zahl höre, weiß ich, und wenn man sagt verzögerte Weitergabemöglichkeit, also alle Unternehmen bei Produzentenpreisen, handelt es sich einfach darum, was müssen die Produzenten mehr an Rohstoffen, an Vorprodukten, an irgendwelchen Sachen bezahlen. Und das geben die irgendwann mit Zeitverzögerung an die Leute weiter. Und da weißt du, bei 46%, das kannst du nicht in einem Schlag an den Konsumenten weitergeben, das wirst du Stück für Stück machen. Und deswegen, die Inflation, selbst wenn die Rohstoffpreise irgendwann mal runtergehen, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Und das finde ich auch total frustrierend. Auch das ist ja kein so dolles Umfeld.
Ja, stimmt. Ja.
Aber hast du was dagegen zu sagen? Ja?
Nein, wir wollen ja jetzt auch mal zum Thema
wie, du musst jetzt als Optimist, musst du jetzt noch mal gegenhalten hier. Als der Defner würde jetzt mich anschreien und würde sagen, hör mal.
Der Mecklenburger schreit nicht. Der Mecklenburger schreit nicht.
Gut.
Nein,
der Franke
aber Warta ist halt ein super Stichwort und deswegen setze ich da auch an, weil Warta hatte ja auch, das war ja eine, kann man so sagen, eine der ersten Meme-Aktien, zumindest deutschen Meme-Aktien, und die hatte ihren Meme-Moment, da war sie so bei 180 Euro oder sowas.
Ja, heute das muss war man früher, sagen, früher 21 so, war das. Ja. Heute sind so unter 40.
Heute sind sie unter 40.
Ja.
Und, aber da sind wir trotzdem gut bei unserem Thema, lieber Heuer.
Ja, wir haben heute einen Meme-König zu Gast. Und bei allem
Doom. Meme-König, hallo.
Ja, du hast natürlich recht, den Meme-König. Aber bei allem Doom, den wir haben, ist natürlich, geht das Leben ja normal weiter. Informiert euch über Börse, über Sachen und diskutiert bei Social Media über bestimmte Gruppen. Und darüber wollen wir heute mal reden. Mit dem Meme-König, und wird es wahrscheinlich sagen, wenn ihr den Namen hört, sagt er, hö? Das ist wahrscheinlich der unbekannteste Meme-König, den es gibt, nämlich Dietmar Janetzko heißt er. Er war Professor für Wirtschaftsinformatik an der Cologne Business School. Und heute ist er Head of Research bei StockPulse Financial. Also man kann sagen, so ein Master, eine Art Mastermind bei StockPulse. Und StockPulse selbst ist ein Unternehmen, die sagen Emotional Data Intelligence. Also es geht um Auswertung von Sentimentgeschichten und um die Diskussion, die ihr führt bei sozialen Netzwerken, in irgendwelchen Foren und Chats und sonst was. Das wertet der aus und kann dann sagen, ob die Stimmung für was positiv oder negativ ist. Und darüber wollen wir heute auf jeden Fall mal reden, weil das ja auch Kurse verändert.
Ist auf jeden Fall, das verspricht Spannung und Informationen.
Und Unterhaltung.
König und Koryphäe, würde ich sagen. Herzlich willkommen, Dietmar.
Ja, schön hier zu sein.
Ja, Dietmar, jetzt bist du nicht unbedingt ein Household Name? Wir haben dich ja als Meme-König vorgestellt. Viele werden sagen, Meme, was? Wer ist denn hier Dietmar? Vielleicht kannst du mal in einer Minute dich kurz vorstellen, sagen, was sie umtreibt, was du machst und was die Menschen jetzt hier in der nächsten Stunde erwarten dürfen. Deine Minute läuft jetzt.
Ja, mein Name ist Dietmar Janetzko. Ich habe sozusagen einen Background, einen Hintergrund in Psychologie, in Wirtschaft und Informatik. Ich war an der Uni Freiburg, in Dublin war ich am National College of Ireland, in Köln war ich an der Cologne Business School und seit kurzem bin ich bei Stockpulse. Der rote Faden, der sich durch all diese Stationen zieht, sind Daten. Daten über psychologische Vorgänge, Daten über wirtschaftliche Vorgänge, Daten über Finanzen. Und in dem Zusammenhang bin ich dann auch auf Meme-Stocks gestoßen, dass die Presse seit einiger Zeit bewegt. Meme-Stock, ein Thema, das diese ganzen Teilbereiche, die ich gerade erwähnt habe, einfach sehr schön zusammenführt. Wir haben hier mit einer guten Dosis an Psychologie zu tun. Wir haben Wirtschaft, wir haben Finanzen, wir haben Daten. Also all das, was mich ohnehin über Jahre lang bewegt hat, kommt hier zusammen.
Das ist ja super. Da wollen wir gleich auch drüber reden. Stockpulse, das ist jetzt einfach ein Unternehmen, was du gegründet hast, aus deiner wissenschaftlichen Perspektive raus oder wie muss man uns das vorstellen? Oder?
Ich habe nicht Stockpulse gegründet. Stockpulse existiert bereits seit 11 Jahren. Es ist ein Fintech-Startup aus Bonn. Ich gehöre nicht zu den Gründern. Stefan Nann und Jonas Kraus sind die Gründer, die das als Studenten gegründet haben. Und ihr Anliegen war es vor 11 Jahren, Daten aus sozialen Medien zu erfassen und vor allem da auch das Sentiment, auf Deutsch sagt man auch gern, die Tonalität der Diskussionen, des Chats da auf sozialen Medien zu erfassen. Stockpulse hat da sehr früh angefangen. Tatsächlich gehört Stockpulse in Deutschland zu den Pionieren, ist der Pionier in dem Bereich. Und ich habe in den letzten Jahren auch einige Arbeiten mit Stockpulse gemacht. Und Stockpulse, die Arbeit von Stockpulse findet zunehmend Beachtung. Und zwar in dem Maße, in dem soziale Medien und Finanzmärkte aufeinander Einfluss nehmen.
Und du bist jetzt sozusagen als wissenschaftlicher Direktor oder wissenschaftlicher Leiter dann dazugekommen und versuchst jetzt deine Expertise damit einzubringen, um dann, was du ja schon im Elevator-Pitch gesagt hast, die Sentimentdaten mit den Daten von den Börsen zusammenzubringen und dann war irgendwie einen Sinn draus zu machen. Habe ich das richtig
genau
verstanden?
Genau, das ist eine Arbeit, bei der es darum geht, die Daten erstmal zu holen. Ja, wir haben da umfangreiche Scraper, die letztlich auf alle sozialen Medien ausgerichtet sind und da die Daten scrapen, abkratzen sozusagen und dann schön sortiert in Datenbanken einspeisen. Da haben wir ein umfangreiche Daten, die live abgeholt werden, abgekratzt werden. Und wir haben auch ein umfangreiches Datenarchiv, das über 10 Jahre zurückliegt.
Und ach so, das ist natürlich spannend. Da kannst du natürlich immer vergleichen, Historie, aktuelle Daten und kannst dann wahrscheinlich feststellen, wenn irgendwas auf dieser Welt passiert, wenn irgendwelche Abweichungen sind, dann kannst du sagen, hallo, hier passiert was. Muss man sich das so vorstellen? Und wie muss ich mir das vorstellen? Du bist dann beispielsweise bei Twitter, kratzt ihr Daten ab oder bei Stocktwits oder bei Reddit und dann habt ihr solche Scrawler und wie muss ich, dann habt ihr da intelligente Maschinen, die das abgreifen und dann ist eure Leistung, das mit einer intelligenten Software aufzubereiten, aus diesen unstrukturierten Daten was Strukturiertes zu machen und das dann auszuwerten und dann auf einmal Signale rauszubekommen. Und das muss ja dann blitzschnell funktionieren.
Genau,
richtig?
Also wir holen die Daten erstmal. Das Scraping ist natürlich dann der erste Schritt. Dann die Aufarbeitung der Daten. Da geht es darum, die Daten in ihrer Tonalität zu erfassen. Also welche Richtung ist das? Geht das mehr ins Positive? Geht das mehr ins Negative? Letztlich kann man ja auch sagen, dass diese Richtung, die Tonalität, gewissermaßen die so eine Art Universalsprache sind. Alle komplexen Themen dieser Welt lassen sich am Ende des Tages auf diese Dimension abbilden. Ist es was Positives, ist es was Negatives, ja?
Aber wie kriegt man was Positives und Negatives? Ich kann ja verstehen, wenn du sagst, Aktie fällt oder, oh Mann, was ist denn das für ein Mist? Das kann ich noch nachvollziehen. Aber manchmal sind es ja auch ganz neutrale Sachen. Microsoft hat Zahlen vorgelegt, die Zahlen lagen leicht über Erwartung in dem Bereich, leicht unter Erwartung in dem Bereich. Und jetzt kommst du und wie willst du mir jetzt sagen, ist das jetzt positiv oder negativ? Oder gibt es auch neutral?
Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer.
Ich bin Michael Fabricius und in unserem Podcast Zwei Zimmer Küche Bad gehen wir für euch den großen Fragen des Wohnens auf den Grund.
Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt.
Und ich bin Immobilienjournalist. Zusammen schauen wir uns für euch jede Woche ein neues Thema an. Ich analysiere die Lage mit Blick auf Wirtschaft und Immobilienmarkt.
Und ich ordne das Ganze dann aus einer wissenschaftlichen Perspektive ein.
Alles rund ums Eigenheim, zum Leben in der Stadt und auf dem Land erfahrt ihr bei uns im Podcast Zwei Zimmer Küche Bad. Kommt rein!
Wir holen da die positiven und die negativen heraus und schauen uns dann das Verhältnis beider an. Und das Ganze beruht ausgefeilten Techniken der Verarbeitung natürlicher Sprache. Wir haben da diverse Lexika, auch Slang-Lexika, weil die einzelnen Medien, die haben ja auch zum Teil auch unterschiedliche Arten von Slang. Also der Slang auf Twitter ist da zum Teil ein anderer als der Slang auf Reddit. Und da muss man genau darauf achten und diese Jargon-Wörterbücher auch ständig updaten, um dann wirklich die richtigen Schlüsse aus den Wörtern zu ziehen und die Daten dann entsprechend aggregieren zu können.
Könnt ihr auch Memes auswerten? Also wenn irgendwie da ein Symbol dahinter ist oder ein Smiley oder so ein Kotz-Smiley oder irgend sowas, könnt ihr sowas auch sehen und könnt dann sagen, das muss negativ sein oder ein Lach-Smiley. Und dann wird es ja auch kompliziert, weil viele sagen, oh, die Aktie ist gefallen, haben dann 5 Lach-Smileys dahinter, weil sie sich totlachen, weil sie die Aktie nicht selbst haben und sich über andere lustig machen. Wie kann man das auswerten?
Das haben wir zurzeit nicht drauf, aber wir haben... Sie sind da sehr weit im Bereich der, ja, des Jargons, der, des In-Talks, ja, auf den einzelnen Medien. Da sind wir ganz gut aufgestellt. Da haben wir eine ganze Menge schon gemacht zu den Themen. Ja.
Welche Plattformen sind dann eigentlich so, wo ihr sagt, die sprechen die deutlichste Sprache, die geben uns die besten Signale, wenn wir jetzt hier Reddit haben, gut, ist jetzt hier in Deutschland nicht so bekannt, aber oder Twitter oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Instagram oder so eine Rolle spielt, was weiß ich, oder vielleicht Trade Republic.
Also Twitter ist nach wie vor sehr gut, auch von der Verfügbarkeit der Daten, vom Volumen her und so weiter, ist es sehr gut. Das schwankt auch so, man kann da nicht generell sagen, dass ein Medium jetzt unbedingt besser ist als das andere. Generell ist es so, dass auch unter Umständen auch kleine Volumina an Daten schon sehr ausdruckskräftig sind. Wir haben letztens eine Analyse gemacht mit, da haben wir Olaplex, das ist so ein Haarpflegemittel, das ganz besonders bei den Millennials angesagt ist. Da haben wir eine Studie zu gemacht und haben da Olaplex mit L'Oreal verglichen. Und haben da eine Auswertung gemacht und da haben wir dann gesehen, dass das Volumen von Beiträgen aus sozialen Medien zu Olaplex zwar stark war, aber nicht so ausgeprägt, nicht so vom Volumen her nicht so groß wie das von L'Oreal. Trotzdem hatte das Volumen an sich ist nämlich nicht unbedingt prädiktiv. Also damit kann man jetzt nicht unbedingt Aktien vorhersagen. Aber es kommt darauf an, wie stark da eine Kopplung ist zwischen der sozialen Gemeinde, der Leute auf den sozialen Medien und der Firma an sich. Und da haben wir herausgefunden, dass zum Beispiel beim Falle von Olaplex da eine sehr enge Kopplung ist, dass die Daten da prädiktiv sind. Wir können tatsächlich über den Zufall hinaus auf der Basis die Kursentwicklung vorhersagen, während L'Oreal offenkundig eine Community hat, wo die Kopplung zwischen Produktkauf, Aktienkauf und der Social Media Community nicht so eng ist. Und da haben wir das nicht in dem Ausmaße gefunden wie bei Olaplex. Also kurzum, das Volumen an also bei Beiträgen spielt da nicht unbedingt eine Rolle. Es spielt eher eine Rolle, wie stark die Leute da engagiert sind, wie stark sie bereit sind, ihr Engagement auch dann in die Tat umzusetzen, Produkte kaufen, vielleicht auch Aktien kaufen. Da gibt es zum Teil wirklich starke Kopplungen und man kann dann die Daten vorhersagen, im gewissen Rahmen natürlich, die Kursentwicklung vorhersagen.
Jetzt hast du, könnte man ja denken, naja, es sind vielleicht so Ausreißergeschichten, oder würdest du sagen, das ist einfach ein Teil dieser neuen Aktienkultur, dass sich Menschen über soziale Medien, über Twitter, über Reddit, über welche Kanäle auch immer austauschen, und das gehört einfach jetzt zur neuen Aktienkultur dazu, und so muss man auch diese Daten einfach mit einbeziehen.
Unbedingt. Also die sozialen Medien spielen hier eine Schlüsselrolle, denke ich, bei der neuen Aktienkultur. Da gibt es ja auch Zahlen zu den Teilen und speziell dann auch zur Zeit des Corona-Lockdowns und so weiter. Da ist die Anzahl der Meme-Stocks stark angestiegen. Im gleichen Maße ist auch die Anzahl der Börsenteilnehmer angestiegen. Es gibt ja das Deutsche Institut für Aktien in Frankfurt und das verzeichnet einen Rückgang noch im Jahr 2019, aber dann einen Anstieg 2020. Das heißt, die Anzahl der Leute, die in Aktien investieren, ist in dieser Zeit angestiegen. Und gleichzeitig können wir da einen Anstieg und einen Stärke, also nicht nur die Anzahl der Leute, die Aktien halten und Aktien erwerben, ist angestiegen, sondern wir können dann auch festhalten, dass das Engagement auf sozialen Medien angestiegen ist. Es ist da, sind Foren haben sich weiterentwickelt, haben zahlreiche Teilnehmer, die sehr aktiv sind, und es gehört unbedingt zur neuen Aktienkultur dazu.
Vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurück. Wie definierst du eine Meme-Aktie? Was ist für dich eine Meme-Aktie? Weil wir thematisieren das zwar häufig und sagen das, reden auch mal wieder drüber, aber viele sind sich vielleicht gar nicht bewusst, was ist der Charakter? Also wann sprecht ihr von einer Meme-Aktie?
Zumal du ja von L'Oreal gesprochen hast. Die habe ich als Meme-Aktie noch nicht gehört, muss ich gestehen.
Ja, da war Olaplex im Zweifel.
Ja, Olaplex natürlich, klar.
Ja, also Meme-Aktie sind, da gibt es schwankende Begrifflichkeiten, aber Meme-Aktien, würde ich sagen, sind Aktien, die zunächst mal von sozialen Medien gehypt werden, die ihre Beliebtheit sozialen Medien verdanken als den Fundamentaldaten, und die in der Folge dann auch durch die starke Kopplung an die sozialen Medien häufig starke Sprünge nach oben aufweisen. Der Begriff Meme-Aktie ist aber in der Finanzpresse, wird der meines Erachtens inflationär verwendet. Alle möglichen Aktien werden mittlerweile als Meme-Aktien angesprochen, also auch Aktien, die praktisch jede Aktie, die mal irgendwie Kurssprünge aufweist, aus welchen Gründen auch immer. Also Tesla gilt auch als Meme-Aktie, Apple gilt als Meme-Aktie, und das ist
Palantir ja auch.
Also es ist da eine sehr, sehr heterogene Gruppe. Wenn man sich die einzelnen Vertreter dieser Kategorie anschaut, dann fragt man sich wirklich, was die alle gemeinsam haben. Also der gemeinsame Nenner scheint wirklich nur zu sein, dass die von sozialen Medien stark angetrieben werden, insofern häufig überbewertet sind und starke Kursschwankungen aufweisen. Das scheint mir der.
Aber ist eine Aktie wie Tesla wirklich von den sozialen Medien angetrieben? Jetzt unabhängig davon, wie aktiv der Gründer und CEO dort ist. Ich meine, Holger bezeichnet auch jede zweite Aktie als Meme-Aktie. Da müssen wir ihn auch immer zügeln. Aber würdest du sagen, ist Tesla eine Meme-Aktie?
Also der allgemeine Nenner ist, dass Tesla zu den Meme-Aktien gezählt wird häufig. Es gibt da diverse Websites, die online solche Hitparaden erstellen über Meme-Aktien, und da ist Tesla regelmäßig dabei.
Sag doch mal eine Webseite, damit wir mal wissen, wo wir gucken müssen.
Website heißt YOLO Stocks Live. Ja. YOLO
Musst du vielleicht den Leuten mal sagen, was YOLO heißt?
YOLO?
You only live once. Das ist so eine Bewegung, dass die Leute sagen, hey, ich lebe nur einmal, jetzt muss ich auch kaufen. Und das ist, genau, you only live once. Das ist diese klassische YOLO-Bewegung, YOLO-Trade, sagte man ja auch. Und das ist, okay, also auf dieser Webseite findet man dann eine Übersicht. Ja. Okay, und da ist Tesla mit dabei.
Ja, da ist zum Beispiel, ich habe es gerade mal aufgerufen, dass Tesla auf Platz 2.
Okay, was ist Platz 1?
SPY. Also ist ein, das ist der SAP 500 letztlich, der ETF.
Achso, der Spider. Der Spider ist vorne, okay, Platz 1, Platz 2 Tesla, Platz 3. Jetzt könnte ich auch mal gucken. Welche Seite war das
YOLO
nochmal?
Stocks.
YOLO Stocks, okay. YOLO Stocks. Können wir einmal durchgehen. Und jetzt wäre natürlich die Frage, müssen es Meme-Aktien sein, dass dieses Sentiment, was du misst, dann auch wirklich einen Kursausschlag hat? Oder kannst du feststellen, dass eigentlich bei fast allen Aktien jetzt so ein gewisser Meme-Aspekt drin ist, weil Menschen sich darüber austauschen und weil das kursentscheidend ist?
Das, denke ich, ist auf jeden Fall der Fall, dass da der Meme-Anteil schwankt, je nachdem, ob die Aktien jetzt für ein Consumer-Product stehen. Über Consumer-Product wird mehr geredet, ja. Zum Beispiel über Rolltreppen gibt es keine großen Debatten auf ThyssenKrupp zum Beispiel, ja, die da Rolltreppen produzieren. Ja. Ist ein ganz wichtiges Produktsegment, aber es gibt da kaum intensive
Doch, die machen Wasserstoff, ThyssenKrupp. Ja. Also da könnte ich ein bisschen YOLO machen.
Okay, ja,
also, ThyssenKrupp ist eine der günstigsten Wasserstoffaktien. Da mache ich dir mal ein Meme auf. Also Freunde, hört mal. Eine Wasserstoffaktie mit Kursgewinnverhältnis von 3. Das ist ThyssenKrupp. Gut, die haben jetzt auch noch Stahl. Läuft jetzt gerade nicht so mit der Energie. Aber könnte man auch aus ThyssenKrupp noch eine Meme-Aktie machen. Zumal die auch wirklich sehr, sehr günstig ist. Das hat eine zweite Eigenschaft. Und sie schwankt sehr stark. Sie hat, glaube ich, weiß nicht, wenn eine Aktie auch irgendwie viel geschortet ist, ist sie wahrscheinlich auch. Also sprich, wenn viele Menschen dagegen wetten und sagen, das Unternehmen, das läuft nicht so gut, dann ist es wahrscheinlich auch ein Meme-Kandidat dazu. Mhm. Und dann kann es losgehen. Aber du sagst schon mal, okay, es muss eine Konsumentenverbindung dazu bestehen. Das ist tendenziell eher für eine Aktie Vorteil. Was sind noch so die Eigenschaften, wo du feststellen kannst, dass der Meme-Anteil besonders hoch ist?
Ja, du hast ja die meisten Stichpunkte jetzt auch schon genannt. Also der Preis spielt da eine Rolle. Also zum Beispiel die
kleiner Preis ist immer besser, oder?
Das
ist immer,
da kann man
schneller
den Einstieg direkt natürlich. Und die bisherigen, es gibt ja sozusagen prototypische Meme-Stocks wie GameStop beispielsweise. Und da war der Preis, als es richtig losging, lag der bei wenigen Dollar. Und da war es also auch mit einer kleinen Börse, mit kleinen Budget war es dann möglich einzusteigen, und das hat das eigentlich begünstigt. Und umgekehrt, als es bei Apple zum Aktiensplit gekommen ist, war dann die einzelne Aktie auch, war der Preis dann auch weniger hoch, und auch das hat dann zum Auftrieb der Aktie geführt. Also der Preis spielt da schon eine ganz wichtige Rolle. Dann, auch gerade schon erwähnt, spielt es auch eine Rolle, ob jetzt andere Finanzinstitute, im Wesentlichen Hedgefonds, dagegen wetten. Da kommt so ein gewisses sportliches Motiv da rein.
Sportlich.
Denke ich, das sieht man auch ganz stark auf Diskussionen auf Reddit. Denn da geht es dann, da geht es um mehrere Dinge, die da wirklich motivierend sind. Es geht natürlich darum, Gewinne zu machen, ganz klar. Aber eben dieses sportliche Element liegt da auch da drin. Nämlich insofern, man will den Hedgefonds zeigen. Das spielt da absolut eine Rolle.
Aber warum? Woher kommt das? Weil kannst du das
ich finde das nicht gesehen. Sportlich, ich finde das eher so ein bisschen ideologisch.
Ja, das ist eigentlich
so, ne?
Also ist schon ideologisch. Da ist auch ein Element von Schadenfreude dabei. Also gerade bei dem, bei dem Fall von GameStop war das ja so, dass da eine Reihe von Hedgefonds massiv short gegangen sind, dagegen gewettet haben und dann und zwar weil sie letztlich, man könnte sagen, weil sie die Stimme der Vernunft repräsentiert haben, weil sie auf die Fundamentals geschaut haben und dann sich gesagt haben, GameStop kann eigentlich keinen nicht langfristig Gewinner einfahren. Also wetten wir darauf, dass GameStop verlieren wird. Insofern haben, von dem Hintergrund dieser Überlegung, haben sie dann massiv dagegen gewettet. Und Zwei große Hedgefonds sind tatsächlich pleite gegangen. Und zwar Melvin aus New York und White Square aus der City of London. Und Melvin war der Name des Hedgefonds. Und mittlerweile ist Melvin in die Sprache der Trader eingegangen. Wie Melvin, Melvin ist da so ein Slogan. Ja.
Also wir haben es denen gezeigt. Wenn ich einen Feind erledige, jetzt im normalen Leben, wo ich sage, bei Google, da suche ich was, und wenn ich jemanden erledige im Leben, hey, den habe ich gemelvint. Würde man das da so sagen, in der Jugendsprache so?
Wird da so verwandt. Habe ich schon häufiger gesehen auf Reddit, ist mittlerweile in den Jargon eingegangen, ja?
Okay, aber das sind schon eher Trader, das ist noch nicht im normalen Alltagsjargon von Jugendlichen eingegangen. Also mein Sohn hat das noch nicht gesagt, aber wahrscheinlich, wenn er jetzt den Podcast hört, wird er demnächst auch sagen, hey, ich hab den gemelvint. Das ist nicht schlecht.
Ja, wir sind ja hier große Influencer.
Insofern haben auch, das ist ja lustig, dass das die Sprache, dass auch die Finanzwelt die Sprache mit beeinflusst und auch die Mimisierung. Jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, wenn du die Eigenschaften gesagt hast, es geht um fundamental eher schwächere Unternehmen, wo sich andere draufstürzen, sich die Fundamentaldaten anschauen, dann denke ich, in der Krise müsste es ja dann wahrscheinlich... das müsste ja eigentlich für Meme-Stocks gerade so ein ideales Umfeld sein, weil es gibt ja ganz viele normale Einzelhändler, die jetzt wahrscheinlich diese Transformation zu online nicht richtig hinbekommen. Oder es gibt Unternehmen, die es nicht schaffen, mit den hohen Energiepreisen klarzukommen und so weiter. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da viele Hedgefonds wahrscheinlich drauf spekulieren. Und dann könnte das ja wirklich auch wieder ganz viele Meme-Stocks geben. Ist das so eine Idee?
Das vermute ich auch. Allerdings ist die Rechnung dann doch nicht ganz so einfach. Also die Meme-Stock wie der Aktienmarkt insgesamt hängen ja auch sehr stark von den Leitzinsen der Zentralbanken ab. Und sie blühen eigentlich auf im Allgemeinen, nicht immer, aber sie blühen eigentlich im Allgemeinen dann auf, wenn die Leitzinsen niedrig sind. Jetzt werden die Leitzinsen von den Zentralbanken, allen voran natürlich die Fed, Schritt für Schritt erhöht. Gerade heute oder gestern wieder ein weiterer Zinsschritt.
Genau, diese Woche war es am Mittwoch, genau.
Und das dämpft im Wesentlichen den Aktienmarkt und das trifft die Meme-Stock auch. Allerdings sind das alles keine deterministischen Sachen. Das ist nicht eine Frage von entweder oder. Also zum Beispiel waren die, ich habe mir das nochmal angesehen, die Leitzinsen der Fed waren 2 Jahre lang relativ niedrig, so 2020 bis 2022 waren sie auf 0,25%, sind dann im Sommer angehoben worden, etwas angehoben worden zumindest. Aber selbst in dieser Anstiegsphase haben wir dann sozusagen ein Revival der Meme-Stocks gesehen im August. Also letzten Monat gab es noch ein großes Revival.
Genau, und da war ich schon angestiegen. Und jetzt ist ja die Frage, was ist das stärkere Moment? Na klar kann ich mir vorstellen, wenn so eine ausgelassene Stimmung ist, wenn die Leute irgendwie mit dem lockeren Geld umgehen und so weiter, dann ist natürlich diese Mimisierung des Aktienmarktes viel stärker als in einer Welt, wo die Stimmung schlechter ist oder wo die Zinsen höher sind und so weiter. Aber trotzdem haben wir jetzt ja festgestellt, beispielsweise Weber Grill war jetzt in den letzten Wochen mal eine Meme-Aktie. Da hat man dann gesagt, da ist der Bill Gates noch mit dabei. Das hat dann im Ganzen noch ein bisschen Verschwörungstremolo im Hintergrund gebracht. Und trotzdem gab es, obwohl eigentlich die Aktienstimmung schwach war und jeder gedacht hat, hey, in dieser schwachen Stimmung kann sowas wie Meme gar nicht sein, gab es das dann. Also kann es sein, dass es vielleicht so eine Meme, vielleicht nicht ganz so viele Meme-Aktien gibt wie bei Niedrigzinsumfeld, aber trotzdem auch in hohen Zinsen oder bei schwächeren Börsenumfällen, dass so ein ständiger Begleiter ist?
Denke ich schon, dass das der Fall ist. Das hat man ja bei Bed Bath & Beyond gesehen, dass auch bei steigenden Zinsen der Fed da es zu diesen sehr starken Anstiegen gekommen ist, die ja die Fachwelt verblüfft haben im August. Und das wird sicherlich auch noch der Fall sein. Das Ganze, es gibt ja quasi nie ein eindeutiges oder selten ein eindeutiges Bild in der Finanzwelt. Und auch die Meme-Stocks sind ja nie eindeutig jetzt im positiven Bereich. Es sieht immer zwischen zwei Polen, also so ein Yin und Yang der Finanzwelt. Deshalb gibt es ja auch die starken Ausschläge. Es gibt einerseits die Hype-Movement und dann gibt es ja dann kommt irgendwann ja doch die Realität, die an die Tür klopft und das zieht die ganze Sache wieder runter. Also, und letztlich darf man ja auch nicht vergessen, dass es natürlich große Gewinner gibt und Gewinner, aber es gibt ja auch Verluste und irgendwann verlieren die Leute natürlich auch und die Privatanleger, die berühmten Retail-Investors, die haben vermutlich im Zuge dieser ganzen Meme-Stock-Saga oder der ganzen Sagen da auch eine ganze Menge verloren dabei. Also es ist, es gibt Gewinner, ja, das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die Sache sehr populär wurde und von den Medien aufgegriffen wurde. Aber es gibt auch sehr große Verluste. Über deren Ausmaß kann man allerdings nur spekulieren.
Also muss rechtzeitig wieder rausgehen. Jetzt hast du ja gesagt, ihr kriegt die Daten mit. Kannst du jetzt, hast du jetzt, wenn du die Daten durchguckst, ein frühzeitiges Signal, da bahnt sich eine neue Meme-Aktie an und man könnte dann in dem Moment draufgehen. Und wenn dann auf einmal so ein Hoch ist bei der Meme, beim Meme-Faktor, da muss man aussteigen oder lässt sich da irgendwie ein Muster erkennen und könnt ihr das aus den Daten sehen, dass man eigentlich, wenn das Meme am hypigsten ist, dass man dann am besten schon aussteigt oder muss man dann noch, wenn das Meme am hypigsten ist, vielleicht noch eine Woche drin bleiben und dann ist raus oder welche Muster kannst
Wir
du erkennen?
Wir können natürlich einen Anstieg der positiven Sentiments feststellen oder auch einen Rückgang, aber daraus dann wiederum Handelsempfehlungen abzuleiten, ist sehr, sehr schwierig, weil das die Dinge können im nächsten Moment sofort wieder kippen. Also es ist sehr schwierig. Muss man im Einzelfall sich genauer ansehen.
Aber ist jetzt zum Beispiel eine Aktie wie GameStop? Ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt noch jetzt Meme-Aktie sind. Sind sie, glaube ich, immer noch.
Sind sie noch?
Aber ist dann irgendwann der Punkt erreicht, dass ihr seht, da ist einfach gar kein Interesse mehr drauf oder das sinkt radikal, wo man sagt, dass die sind jetzt wieder den Regeln des klassischen Marktes unterlegen, weil dieses Momentum, sag ich mal, der sozialen Netzwerke ist da weg. Das wäre ein klares Signal, wenn man das so identifizieren kann.
Ja, das Momentum ist aber nicht weg. Also GameStop wird nach wie vor ganz häufig intensiv diskutiert. Und GameStop ist ja gewissermaßen auch zum Flaggschiff der Meme-Stocks
geworden. Ne?
Genau, zum Symbol. Und davon zehrt es sicherlich auch immer noch, denke ich.
Habt ihr mitgekriegt, wie viele Leute es braucht, um so eine Meme-Bewegung zu machen? Und wird es auch ausreichen, wenn man die deutsche Community, so da gibt es ja auch Wall Street Bets, gibt es ja auch in Deutschland Mauerstraßenwetten, wobei die immer sagen, wir diskutieren hier ernsthaft, wir haben mit Meme nichts zu tun, das machen dann andere in irgendwelchen anderen Subreddits. Reichen deutsche Memes aus oder braucht man eine richtig große Community, um was loszutreten? Und wie viele Leute braucht man, wenn man das organisieren wollte?
Das ist eine interessante Frage. Wir haben das jetzt nicht runtergebrochen auf die Anzahl der Leute, denn die einzelnen Influencer, die da unterwegs sind, haben sozusagen eine unterschiedliche Prägekraft. Eine befreundete Forschergruppe von uns, der Uni Köln, die reden da von Finfluencern. Also sie haben festgestellt, dass der einzelne Teilnehmer sich durchaus in seiner Beeinflussungskraft von anderen unterscheidet. Ja, es gibt Leute, die einen sehr starken Einfluss haben und da kann man auch statistische Effekte sogar nachweisen, dass deren Post stärker aufgegriffen wird, stärker geteilt wird und so weiter und solche Sachen. Und andere, die da eher vielleicht in den solchen Medien eher Randfiguren sind, deren Beitrag spielt da keine Rolle. Deshalb ist es schwierig jetzt.
Und das gewichtet ihr jetzt auch? Gewichtet ihr das auch, dass er sagt, okay, beim Sentiment muss man sagen, wenn der Sommerfeld was ein Sentiment hat, dann ist es dreimal so viel wert, wie wenn der Champions das macht oder umgekehrt. Gibt's sowas?
Das tun wir auch. Wir haben also auch so anonymisiert Profile einzelner Teilnehmer und können dann sozusagen von einzelnen Accounts sozusagen, also auf der Ebene muss man reden, wir können dann die Prägekraft, die Beeinflussungsmacht von einzelnen Accounts sogar ermitteln. Auch das können wir machen.
Wow, really? Also könntest du jetzt uns sagen, was die Top 10 Twitter deutschen Finfluencer sind?
Nicht,
kannst du uns mal einen nennen, damit wir uns mal ungefähr vorstellen können?
Habe ich jetzt nicht auf dem Zettel. Also,
okay.
Aber
das wäre schon spannend.
Aber das können wir ermitteln. Das lassen die Zahlen zu, weil wir haben ja die Accounts, wir haben die Daten, wir haben die Posts und die über 10 Jahre und das lässt sich alles ermitteln.
Und dann kann man Kreuzkorrelationen machen und kann sehen, wenn der was macht, dann passiert das ohne Ende.
Also was wir da eine bevorzugte Methode in Wirtschaftswissenschaften ist ja die Granger-Kausalität. Also eine Korrelation an sich ist ja sehr beliebt unter Statistikern, unter allen Statistikern dieser Welt, hat aber den kleinen Nachteil, dass man nicht sagen kann, was jetzt was beeinflusst. Also das klassische Henne-und-Ei-Problem.
Genau, Correlation ist not Causation und Correlation, das sind unterschiedliche Sachen. Das habe ich verstanden schon bei irgendwann. Genau. Aber wie kriegt ihr das
und
jetzt hin?
Ein Schritt weiter geht da die Granger-Kausalität. Da wird dann festgestellt, ob eine Zeitreihe, also eine Sequenz von Daten auf der Zeitachse gegenüber einer anderen Sequenz auf der Zeitachse eine bessere Vorhersagekraft ergibt. Mhm. Und das nennt man die Granger-Kausalität. Und das ist natürlich ein deutlicher Schritt über eine bloße Korrelationsanalyse hinaus. Da kann man nämlich dann ermitteln, ob jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Forum, ein bestimmter Teilnehmer eine Prägekraft, eine Kraft hat, einen Kurs zu bewegen gegenüber einer anderen zum Beispiel. Ja? So haben wir auch gearbeitet, als wir dann L'Oreal mit Olaplex verglichen haben und haben dann festgestellt, dass es bei Olaplex häufiger zu diesen Granger-Kausalitätseffekten gekommen ist, und zwar von den sozialen Medien auf den Aktienkurs. Und bei L'Oreal haben wir das nicht gefunden. Also eine stärkere Kopplung.
Kannst du auch die Inhalte mal ungefähr sagen? Also wenn ich jetzt nicht mal an, ich bin Finfluencer und ich möchte jetzt mal einen Kurs bewegen. Was ist so die, gibt es da so Floskeln, die gut laufen? Oder muss ich irgendwie sagen, also ich habe mir jetzt die Haare mit dem Zeug gewaschen und jetzt hat der Sommerfels jetzt wieder Haare bekommen, wo jeder weiß, er hat nicht so viele? Oder was muss ich machen, dass da was losgeht?
Wir haben uns nur angeschaut, okay, wie häufig dann die Beiträge dieser Finfluencer geteilt werden, wie häufig sie geforwardet worden, wie der Reach ist, wie viele Leute dadurch erreicht wurden. Haben wir dann.
Aber was man genau sagt, habt ihr nicht gemacht. Ihr habt nicht gesagt, dass man soll, muss es über das Produkt reden oder muss sagen, diese Aktie ist die am meisten unterschätzte Aktie. Guckt euch an, Kursgewinnverhältnis von 0,1 oder irgendwas. Also ihr habt nicht euch die Argumente angeguckt, sondern einfach nur, okay, Aktie besprochen, Aktie im positiven Kontext besprochen, Aktie 5 Millionen Mal, die Sache hat 5 Millionen Mal weitergeleitet worden. Insofern, also das guckt ihr euch an.
Es kann auch,
was
da auch eine Rolle spielen mag, ist dann auch vielleicht weniger der Inhalt, als auch, dass diese Reputation, die der einzelne Teilnehmer in der Community erreicht hat, ja, das spielt da sicherlich auch eine Rolle. Also nicht nur per se, was gesagt wird, sondern wer etwas gesagt wird. Das hat diese Gruppe aus Köln.
Und jetzt habt ihr ja die Zahlen und wisst das. Aber wie kann ich jetzt, nehme ich an, ich gehe jetzt einfach in so ein Reddit-Forum rein. Und dann ist es für mich total wuselig. Also ich finde auch, ich komme auch mit diesen Faden, die da hingehen, da ist oben und dann wird unten die Diskussion aufgefächert und so weiter. Wie kann ich relativ einfach, auch als jemand, der jetzt nicht diese Granger-Kausalität schon gemessen hat, wie kann ich erkennen, wer ist jetzt besonders einflussreich und wer ist eher so ein Typ, der vielleicht auf die Trommel haut, aber eigentlich keinen Einfluss hat und auch nicht wenig Folgen. Hast du da irgendeine Idee?
Ich glaube nicht, dass man das so mit dem nackten Auge so direkt erkennen kann, wenn man sich da als Benutzer in den Medien bewegt.
Kann man sehen, Twitter-Follower vielleicht oder
das gibt sicherlich einen Hinweis darauf, ja. Aber man hat dann auch nur ein begrenztes Bild, denke ich, auch von den Statistiken, die diese Medien dann vielleicht im Sinne von Reputation Scores und Retweets etc. geben. Das geht schon in die richtige Richtung, ja. Da kann man schon einen Eindruck gewinnen, wer da einflussreich ist. Aber das große Gesamtbild hat man auch nicht. Vor allem hat man da auch nicht den statistischen Signifikanztest, der dann folgt und der dann letztlich die Nagelprobe liefert.
Und jetzt habt ihr die Daten und habt die Datenbank. Was macht ihr jetzt mit den Daten?
Wir arbeiten eng zusammen mit verschiedenen Kunden. Dazu gehört die BaFin, dazu gehört die Börse Frankfurt, dazu gehört Nasdaq New York,
Das ist ja Marktmanipulation. Also ihr macht eher auf die, in Richtung Marktmanipulation was. Nun könnte man ja auch sagen, eure Daten sind spannend für Hedgefonds.
Auch.
Und jetzt will man vielleicht als Hedgefonds, denkt man sich so, ey, wie geil ist das? Was hat denn der da mit Stockpulse? Den Professor, die Daten möchte ich auch haben. Und wenn die so eine hohe Prediction haben, dann kann ich da mal richtig was machen.
Ja, Hedgefonds gehören auch zu unseren Kunden. Die Daten geben wir dann also auch weiter, dokumentieren die, breiten die auf, geben die weiter, okay. Beziehungsweise verkaufen den Zugang zu unserer API.
Okay.
Das sind.
Und wenn ich bei Bloomberg gucke, es gibt bei Bloomberg auch so Funktionen, Trendfunktionen, sind das auch eure Daten oder machen die, haben die andere Anbieter?
Bloomberg, da sind, haben wir jetzt eher eine lockere Kooperation. Okay. Dafür verkaufen wir, soweit ich weiß, soweit ich informiert bin, verkaufen wir dann nichts zu Bloomberg.
Verstehe ich das richtig, dass ihr, der Hedgefonds ist theoretisch euer Kunde und kann gucken, fangen die jetzt eigentlich sozusagen gegen mich an, da zu wetten praktisch, sozusagen, dass er wieder eine Reaktionsoption hat sozusagen dagegen. Also sozusagen, da ist ein neues Geschäftsmodell entstanden.
Ja, das...
Also gibt es dieses Szenario? Also, weil ich möchte es ja schon wissen, wenn sich da eine Army gegen mich sozusagen formiert.
Also wir, die Sentiments beinhalten ja keine Wetten. Wir sehen ja nur, wie die Sentiments an...
Ja, ja, klar. Oder dass die Stimmung sich gegen jemanden dreht, beziehungsweise für eine Aktie.
Das auf jeden Fall, ja.
Gegen die ich möglicherweise selbst
da,
wette.
Da liegt unser Fokus drauf. Und dann ist natürlich auch interessant, welche Foren das sind. Ob das jetzt Reddit ist, ob das jetzt, was auch eine ganz wichtige Rolle spielt, ist Discord, ja. Also gerade auch zum Stichwort Aktien, neue Aktienkultur ist Discord ganz, ganz wichtig. Auch speziell in Deutschland gibt es da sehr viele Discord-Server, nennen die sich ja. Diese
Und wie kommt ihr da rein? Da müsst ihr euch ja anmelden und müsst richtig dann auch da kann man einfach so crawlen?
Ja, wir haben da auch Crawler und wir crawlen da über 30.000 Server von Discord. Boah. Also das schlüsseln wir alles auf, sodass wir dann genau sagen können, welche Server das sind und mit welchen Themen die sich beschäftigen. Discord ist ja erstmal aus der Game-Bewegung hervorgegangen und hat sich dann weiter geöffnet. Ist jetzt sozusagen ein ganz, ganz wichtiges Medium für den ganzen Krypto-Bereich geworden.
NFT ist wahrscheinlich ganz
total wichtig, ja. Und aber auch Finanzen. Und was ich speziell, jetzt komme ich nochmal auf die neue Aktienkultur zurückkomme, es geht hier ja nicht nur um Gamification und Investotainment, nicht nur solche Sachen spielen hier eine Rolle, sondern was dazugehört und was man eigentlich auch sehr schön an Discord ansieht, übrigens auch in Deutschland, ist, dass da sehr, sehr viel, eine sehr große Lernbereitschaft ist. Das sind Learning Communities häufig, die sich einfach schlau machen wollen, die sich über Kryptos, über Handel, Sachen, über Optionen, über all diesen komplexen Finanzbereich schlau machen wollen und da und dann unter Umständen auch bereit sind, für solche Dienste zu zahlen. Es gibt also auch Gruppen, wo man dann wo man dann eine Gebühr bezahlen muss, damit man teilnehmen kann. Und dann kriegt man bis hin zum engen Coaching, was solche Trades angeht. Also es geht hier sehr viel auch darum, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und dazu gehört es, sich aufzuschlauen, was dazuzulernen, neue Dinge zu erkunden. Das ist, glaube ich...
Und das ist... Da bist du auch der Meinung, das ist tatsächlich ein Phänomen der vergangenen Jahre, dass diese neue Kultur gerade im Entstehen ist.
Ja, die hat eben diese Pole. Also ich will das jetzt nicht schlecht reden im Sinne von Gamification. Ach, die zocken alle nur. Ich will das auch nicht glorifizieren. Mhm. Oh, das ist jetzt eine ganz lernwillige Community. Es gibt eben beides, ja. Beide Anteile und das mag bei den einzelnen Teilnehmern mal so oder so ausgeprägt sein. Diese neue Aktienkultur hat eben diese Pole. Muss man wirklich so sagen. Und solche Medien wie Reddit und vor allem auch Discord liefern da quasi auch das, die Plattform dazu. Das Look and Feel, das Interface und so weiter, das ist alles sehr eng angelehnt an das, was die Millennials und die Generation Z eigentlich auch mögen. Das ist auch Live-Daten, speziell bei Discord. Und das unterstützt diese Aktienkultur, ja, und hält die Leute auch engagiert. Also ich war ja bis vor kurzem noch im Lehrbereich, und es ist nicht immer einfach, die Millennials sozusagen bei der Stange zu halten.
Am Ball zu halten.
Genau. Und, ja. Und ähnliche Herausforderungen hat man natürlich auch in anderen Bereichen, unter anderem auch bei dem Thema Wissenserwerb über Aktien und so weiter. Und genau an dieser Stelle setzen diese neuen Medien ein, setzen die sozialen Medien ein, setzt so ein Medium wie Discord ein, und in dem es da peppig aufgemacht ist, Live-Daten präsentiert, eine aktive Community präsentiert. Das ist sozusagen der Millennials ist da sehr, sehr eng angepasst, ist sehr Millennial-affin.
An dieser Stelle setzen übrigens auch wir ein mit Alles auf Aktien. Edutainment ist ja hier unser Motto.
Aber wir haben noch keinen Discord-Server. Du würdest sagen, wir sollten unbedingt für unsere Community auch Discord einsetzen, damit die Menschen untereinander auch sich dann darüber aufregen können, mein Gott, der Meme-König, der war aber cool oder der war aber lahm oder der war sonst wie. Würdest du sowas auch machen?
Würde ich machen, ja. Discord halte ich für angesagt hier in dem Bereich, ja. Hm. Doch, doch.
Gibt's Discord-Communities, die du kennst, die besonders groß sind und wo du sagst,
es gibt da viele tausend.
Das ist klar, aber vielleicht hast du eine Idee.
Aktien, was zum Beispiel heißt eine, die da sehr aktiv ist.
Ja. Wir lieben Aktien, okay, und da kann ich einfach mitmachen.
Ja, kann man sich anmelden. Ja.
Okay, cool. Und die habt ihr auch alle mit in euren Crawls mit drin.
Manche,
und
die manche wird dieser, ausgewertet. Manche dieser Gruppen, das sind ja die heißen Server, ja, die sind sehr, sehr umfangreich, viele, viele Tausende. Manche sind nur kleinere Gruppen, manche verblühen dann auch wieder. Ja. Wenn man da so eine lange Liste crawlt, muss man die ständig durchgehen. Hey, sind da noch Leute da unterwegs? Muss man alles mit in Betracht ziehen dabei, ja.
Und könnt ihr auch Themen dann identifizieren, dass ihr sagt, okay, derzeit ist das Thema NFT heiß oder jetzt ist das Thema kleine Wachstumsaktien heiß oder jetzt ist das Thema eher große Aktien heiß, jetzt ist das oder eher ETFs oder das. Kann man auch so Themenabhängigkeiten beim Crawlen rausfinden?
Kann man.
Oder versucht ihr wirklich nur die Sentiment-Daten machen?
Da liegt schon der Schwerpunkt, aber wir können im Prinzip auch dieses thematisch noch fokussieren, indem wir zum Beispiel schauen, welche dieser Server oder anderen Foren, die sind ja auch thematisch ausgerichtet häufig, welche dieser Server da sehr populär sind, einen hohen Anklang finden, wo der Bass besonders hoch ist, ja.
Genau, Bass.
Also es ist ja nicht nur das Sentiment, das wir uns anschauen, sondern also die Polarität, die Tonalität, positiv oder minus, die Richtung des Daumens, zeigt ja nach oben oder nach unten, das ist ja letztlich die Polarität.
Sondern wo überhaupt Daumen stattfindet.
Sondern das Volumen insgesamt, der Bass, ja, das sind die sozusagen die Größen, die Dimensionen, die für uns sehr, sehr wichtig sind.
Und was ist da gerade angesagt? Also worüber muss man gerade diskutieren?
Also das Thema Meme-Stock hat mich jetzt persönlich in letzter Zeit beschäftigt. Das scheint aber im Moment wieder abzuflachen. Also die neuen Entwicklungen um Ethereum waren jetzt ganz großes Thema.
Ach, der Merge, aber es hat trotzdem auch nichts gebracht. Der ist zwar jetzt erfolgreich gelaufen, jetzt macht man 99,95% weniger Energie, aber dem Kurs hat es jetzt nichts geholfen. Aber
es gab einen riesigen Bass da.
Ja. Also das, aber heißt, Bass muss nicht unbedingt gleich Kursgewinn sein. Ja. Das haben wir jetzt gelernt. Trotzdem wollen Leute jetzt ja wissen, jetzt hat er die Daten. Und jetzt will ich da musst du doch auch irgendwie ein Produkt rausbringen. Also könntest du jetzt ein Produkt rausbringen? Es gibt ja sogar in Amerika gibt es ja zwei ETFs, einen Buzz-ETF von VanEck und einen FOMO-ETF, der auch auf so Daten basieren. Wenn ich mir aber deren Kurse angucke. Es gibt auch
Meme-ETF.
Ja, dann ist das wirklich sauschlecht. Also irgendwie so richtig scheint es nicht zu funktionieren. Ja. Was machen die falsch? Also sind die zu lange buy and hold und schichten zu langsam um? Müsste man täglich was umschichten? Oder was müsste man machen? Und was könntet ihr für ein Produkt rausbringen, das uns alle reich macht? Ja, wollen wir ja.
Ja, also zunächst mal...
Ja, Dietmar, jetzt hierher damit.
Das wollen wir wissen.
Jetzt wollen wir es wissen.
Diese genannten ETFs, die haben zum Teil drastisch an Wert verloren, natürlich. Und zwar deshalb, weil den Zugpferden die Puste ausging, denke ich. Also
genau.
Sowas wie Bed Bath & Beyond im Sommer und dann GameStop im Frühjahr. Und seitdem ist die Finanzpresse immer wieder auf der Suche nach neuen Meme-Stocks, wie Astronomen nach einem neuen Stern, sehe ich so. Mhm. Gestern oder heute habe ich dann irgendwo gesehen, dass dann irgendjemand glaubte, einen neuen Meme-Stock ausfindig gemacht zu haben. Aber insgesamt scheint da...
Welcher war das?
Welcher war das, genau?
Sieh mal, sag.
Das war der der Stock... Avaya Holdings Corporation. Die machen Products und Service, um das Business voranzubringen, was immer das heißen mag. Okay. Avaya
Holdings. Klingt gut. Business vorbei voranbringen, das klingt gut. Okay.
Ja. Also wirklich, also es gibt, da gibt's auf der einen Seite gibt es dann offenbar Finanzjournalisten, die dann neue Meme-Stocks durchs Dorf jagen. Dann gibt es aber auch einen Trend in die entgegengesetzte Richtung, dass jetzt neuerdings viele vor Meme-Stocks warnen auch schon. Also okay. es gibt da beides.
Jetzt wollen wir aber reich werden. Jetzt haben wir die Idee, dass es kippt oder das. Und jetzt könntest du ja sagen, ey, ich habe hier die Sentiment-Daten, ich weiß jetzt, was läuft, was nicht läuft. Wir bauen da jetzt mal so ein automatisiertes Trading-System raus. Man kennt das ja, weiß ich nicht, es gibt ja tausend diese Trading-Systeme. Folgen Sie mir, ich habe die Signale und wenn da die 537-Tage-Linie durchbrochen ist, dann kaufe ich da und dann verkaufe ich da und wenn da das passiert und das passiert und wenn Sie nur die Strategie mir nachfolgen, werden Sie reich. Und jetzt will ich einfach sagen, Dietmar hat jetzt die Sentimentsfaktoren und wie können wir mit dir reich werden?
Ja, ich fürchte, da habe ich jetzt nicht das Patentrezept, das ich hier so einfach über einen Ether preisgebe.
Schade.
Sicherlich gut.
Du wirst reich mit den Daten, das habe ich schon mitbekommen, aber wir wollen ja auch reich
sicherlich
werden.
Sicherlich gut, sich die Sentiments anzusehen. Sicherlich auch gut zu sehen, wann wir eine Community haben, die jetzt eng gekoppelt ist an an den Aktienmarkt, weil Sentiments, es gibt, jede Community produziert ja Sentiments, ja? Also ich komme zurück auf die L'Oreal-Community, auch die produziert Sentiments. Aber die Frage ist, ob diese Sentiments einen prädiktiven Wert haben. Ja? Und das muss man erstmal ermitteln, statistisch ermitteln und dann kann man auf der Basis dann letztlich weiterarbeiten und dann gucken, ob dann durch diese statistische Analyse wäre ein solches Signal quasi geadelt und dann könnte man auf der Basis etwas aufbauen, sag ich mal.
Gut, jetzt haben wir nicht die Daten. Wir haben weder die Datenbank, noch haben wir die Daten. Jetzt will ich als normaler Mensch komme hin und sag, ja, wat nu, Dietmar? Ich bin jetzt ein normaler Mensch, habe einen Internetanschluss, habe ein Brokerkonto und ich will jetzt Geld machen. Und ich sag, YOLO, Dietmar, was mache ich?
Ja, Daten kann man...
Wie gehe ich los?
Daten kann man käuflich bei Stockpulse erwerben.
Danke. Also erstmal muss ich dich... Okay, du bist reich, aber ich möchte ja reich werden. Gibt es auch irgendwie Sentiment-Auswirkungen? Also ich weiß beispielsweise bei Stocktwits, die schicken mir jede Woche eine Mail rum und da steht drin, hey, diese Woche, da sind die meist besprochenen Sachen bei Stocktwits, die haben sich 3 Prozentpunkte besser als der S&P 500 bewegt. Beispielsweise sowas. Wäre das jetzt was, wo du sagst, oh, schon mal eine gute Idee, Stocktwits angucken oder keine Ahnung,
könnte, ist das vielleicht bei Reddit man, auch? Könnte man alles anschauen, die Nagelprobe ist immer die statistische Signifikanz, also sowas wie eine Granger-Analyse. Gibt es sicherlich noch andere Methoden, die da die Sentiments prüfen. Sentiments alleine, wie auch Bass alleine, sagt überhaupt gar nichts aus. Ich habe mir mal als Gegenbeispiel habe ich mir vor kurzem Google Trends angeschaut. Das ist ja quasi die billigste Methode, um an Daten zu kommen. Jetzt nicht unbedingt Sentiment-Daten, aber sagen wir mal Bass-Daten. Es geht ja so schon in die Richtung, weil Google Trends spiegelt ja die Anzahl der Eingaben in die Google-Suchmaschine wieder. Und das ist eigentlich ein toller, im Grunde genommen ist das ja ein toller Service, weil die ganzen Datenkraken wie Google, Facebook und so weiter, die behalten ja die meisten Daten immer für sich, eigentlich alle. Und die rühmliche Ausnahme ist eigentlich Google Trends. Und häufig sind die Daten auch gar nicht schlecht. Aber ich habe jetzt gesehen, dass in diesem Finanzbereich, also speziell bei den Meme-Stocks, war das eine totale Katastrophe. Also da konnten, die haben nicht mal diese beiden großen Peaks abgebildet, nämlich der Peak von GameStop im Januar 2020 und 21, Entschuldigung, und den Peak von Bed Bath & Beyond Mitte August 22, nicht mal der war abgebildet. Also es führt uns.
Okay, das war jetzt die Eigenwerbung für Stockpals, das habe ich verstanden. Aber jetzt muss es doch bei Google Trends muss es doch irgendwas geben. Beispielsweise neulich Porsche IPO. Das war ein mega Thema bei Google Trends. Die war Platz 6 oder so, haben die Leute nach Porsche-Aktie geguckt. Oder Deutsche Bank-Aktie oder sonst wie. Kann man aus diesen Daten nicht irgendwas raus extrahieren und irgendwas aus sich draus machen und sagen, hey, wenn Porsche IPO so viele suchen, dann muss das ein geiler Börsengang sein und dann muss ich da unbedingt dabei sein?
Es führt mich immer wieder zu dem gleichen Punkt zurück, sodass die Volumendaten an sich sind interessant. Auf jeden Fall lohnt es sich, da hinzugucken. Aber dann muss man noch einen Schritt weiter gehen und das statistisch prüfen, ob da jetzt eine prädiktive Kraft dahinter steht. Erst dann kann man.
Okay, es könnten auch viele Leute sagen, Porsche-Börsengang ist Mist und trotzdem gucken sie nach Porsche. Ja. Aber ich sehe, dann ist Porsche vorn, aber ich kann nicht sagen, ob positiv oder negativ. Da gibt es bei Google nicht, dass man noch nach Sachen unterschätzt, untersuchen geht nicht?
Nee, das ist meines Wissens nicht möglich.
Okay, ich merke schon, alle Wege führen zu Stockpals.
Auf jeden Fall.
Also bei Google kann man nichts finden. Ja, auf jeden Fall, das ist mir klar. Aber
auf jeden Fall.
Aber gibt es noch irgendwelche anderen Ideen? Google Trends ist schon mal eine gute Idee. Gibt es noch so andere Datenkraken, die ich angucken kann? Vielleicht einfach, es gibt ja Anbieter, die gucken, wie viele Leute gehen auf eine bestimmte Webseite und dann kann man ja sehen, hey, wenn ganz viele Leute zu Amazon gehen oder zu Zalando gehen oder zu About You gehen, dann muss da auch das Geschäft gerade brummen. Gibt es sowas, was ich mir angucken kann?
Das sind alles Buzz-Daten, alles Popularitätsdaten, aber ob und inwieweit das jetzt prädiktiv ist, ist unklar. Also das kann man nicht sagen, ohne sich das generell statistisch angesehen zu haben. Das ist leider so. Dass die Popularität, die ist da allein nicht prädiktiv. Ich denke, das ist auch ein Grund, warum man auf diese Meme-Stocks, denke ich, aufmerksam geworden ist, weil Hedgefonds und andere Finanzakteure sind immer auf der Suche nach diesen prädiktiven Informationen, was den Zufalls, den sozusagen eine Zufallsvorhersage schlägt. Ja? Man kann natürlich auch mit Würfeln kann man auch eine Vorhersage machen, aber
klar, oder Münzwurf.
Genau, das wäre ja auch eine Vorhersage. Sage, aber man muss diese Qualität, die man allein durch eine Zufallsvorhersage erreicht, die muss man schlagen. Und da muss man besser sein. Denn nur dann kann man das in monetär umsetzen. Und deshalb sind diese Analysen, die statistischen Analysen unverzichtbar, denke ich. Aber ich will vielleicht noch auf einen weiteren Aspekt zu sprechen kommen, den wir noch gar nicht angesprochen haben, nämlich den Appeal dieser Meme-Stocks oder Meme-Aktien. Ich denke, der Appeal liegt im Wesentlichen auch daran, dass das Ganze ja daherkommt wie ein Märchen. Ja? Das ist gestrickt wie ein Märchen. Wir haben da Helden, wir haben Schurken, wir haben eine Aufgabe, die es zu bewältigen gibt. Wir haben Abenteuer und Herausforderungen, die Helden bestehen müssen. Nämlich das Ungeheuer erledigen. Stichwort wie.
Da gibt es wieder das Melvin.
Stichwort wie Melvin. Wir haben hier.
Ja, genau.
Wir haben hier unglaubliches, auch so romantisches oder also Gewinnergeschichten, Happy End. Es gibt da, die Presse greift gierig Geschichten auf von Leuten, die dann angeblich sehr viel gewonnen haben mit im Zuge dieser beiden großen Peaks rund um GameStop und rund um Bed Bath & Beyond. Und die ganze Geschichte, man sagt ja auch nicht ohne Grund Saga um Meme-Stocks, ist letztlich gestrickt wie ein Märchen oder man könnte auch sagen wie ein Hollywood-Film. Und die Komplexität der Aktienwelt wird eigentlich auf dieses bekannte Schema Helden, Schurken, Aufgabe, Belohnung etc. cool. reduziert. Und das macht den Appeal der ganzen Sache auf. Und denke ich, dass, obwohl dahinter natürlich ganz knallharte Finanzen stehen, ist das erstmal ein intuitiver Zugang, den viele auf diese Weise gefunden haben, weil sie darin etwas wiedererkennen, das sie bereits in ihrer Kinderstube gelernt haben, nämlich die Struktur von Märchen.
Hast du denn das Gefühl, dass die, also sie kommen über das Märchen, über die Saga, über das Gut und Böse rein, die jungen Leute, sagen wir mal die jungen Leute jetzt, hast du das Gefühl, dass die dann auch sich dann relativ bald mit den echten Aktien, mit der Realität, mit den Fundamentaldaten auseinandersetzen oder hast du das Gefühl oder kann man erkennen, dass sie auch sehr lange in dieser Meme-Welt hängen bleiben oder ist das dann nur ein Teil ihrer Anlagewelt? Genau. Also das ist ja, das hängt ja auch davon ab, wie nachhaltig dieses Phänomen ist der Aktienkultur, ne? Also weil sagen wir mal ehrlich, das ist ja, es gibt ein paar Gewinner und über die werden berichtet dann, aber wie du schon gesagt hast, die allermeisten werden ja damit nicht wirklich ihre Altersversorgung bestreiten können.
Es wird da sicherlich beides geben. Es wird Leute geben, die dann das zum Anlass nehmen, sich da tiefer mit beschäftigen, quasi Meme-Aktien als Einstiegsdroge vielleicht nehmen und dann aber über den Tellerrand der Meme-Stocks hinausgehen. Andere werden dann nur mal kurz schnuppern, sich die Finger verbrennen, sofort wieder rausgehen.
Genau, das ist ja auch ein Risiko, ne? Die kommen nicht mehr wieder im Zweifel. Ne? Also von daher ist es ist, zweischneidiges Schwert, dieser Eintritt.
Es wird all diese Tendenzen geben. Für mich ist unklar, welche dann am Ende die stärkere Tendenz unter all diesen verschiedenen Tendenzen sein wird. Dazu ist das ganze Phänomen vielleicht noch zu jung und zu komplex.
Zu jung,
Aber jetzt bist du ja Psychologe und du kannst ja sagen, wer ist denn für sowas anfällig? Weil du ja von Anfang an gesagt hast, du als Psychologe weißt du ja, welcher Menschentyp.
Habe ich nie behauptet.
Kannst du ein bisschen erzählen, wer da. Nein, aber würde ich ja vermuten, dass du ja, wenn du Psychologie gemacht hast, schon sagen kannst, welche Eigenschaftsprofile man mitbringen muss, damit man da für so ein FOMO oder für so eine Geschichte anfällig ist.
In die Richtung habe ich noch nicht recherchiert. Ich habe mir da eher sozusagen die Angebotsseite angeschaut, wie die Story, das Angebot aussieht, wer darauf. Das ist ja auch ganz schwer, an Daten anzukommen. Das wäre wirklich eine interessante Analyse, aber ich kann ja nicht. Aus den Daten, die wir haben, können wir ja zumindest keine Persönlichkeitsprofile destillieren. Wir haben Accounts, die Daten sind anonymisiert, entsprechend den Datenschutzvorschriften. Mehr kann man da jetzt nicht sagen. Man kann allenfalls sehr indirekt schließen, dass einige Foren sehr jung sind. Also zum Beispiel ist Discord im Schnitt um 5 bis 10 Jahre jünger, wobei das nochmal sich auffächert unter den unterschiedlichen Servern, solche Sachen kann man da herausdestillieren. Aber jetzt Persönlichkeitsprofile, das können wir zumindest zur Zeit mit denen da müssen wir noch ergänzende Untersuchungen starten. Die wird es sicherlich auch geben. Wir sind da jetzt noch nicht sehr engagiert auf dem Feld. Da jetzt persönlich, das ist jetzt nicht unser Kerngeschäft, da Persönlichkeitsprofile herauszuarbeiten.
Wenn du jetzt ja in der Welt drin bist, kannst du wahrscheinlich den meisten Leuten sagen, lohnt sich nicht damit zu machen. Bei Meme-Stocks ist es vielleicht eher so eine spielerische Sache. Guckt es euch von der Seitenlinie an, aber es lohnt nicht mitzumachen. Oder kann man das den Leuten mitgeben als Handreichung?
Denke ich, also mir scheint es so, dass da im Moment zumindest die Luft raus ist. Aber wie immer bei Aktien, es kann immer wieder wie ein Phönix aus der Asche sich etwas da erheben und spektakuläre Dinge passieren. Es gibt ja immer wieder neue Konstellationen, die das dann auch veranlassen würden. Im Moment sehe ich die Meme-Stock-Geschichte ein bisschen, dass die da so eine Zwischenpause einlegt. Aber die grundlegenden Konstellationen sind, und jetzt widerspreche ich mich zum Teil wieder, die grundlegenden Konstellationen sind ja nach wie vor gegeben, oder viele davon zumindest, dass nämlich Hedgefonds dagegen wetten, dass sehr viele oder vergleichsweise viele junge Leute in den Bereich eingehen, die Foren sind nach wie vor da, die Leute auch die den Leuten Diskussionen und auch Wissen vermitteln. die dann auch dazu den Humus quasi bereitstellen für einen neuen Anstieg dieser Aktien. Also da ist noch einiges drin im Moment, aber sehe ich da, dass da im Moment die Luft raus ist.
Aber das ist ja immer kurzfristig Konjunktur, nicht Konjunktur, also insofern kann das immer passieren. Aber du würdest jetzt, wenn du einen generellen Rat an die Hörerinnen und Hörer geben würdest, würdest du sagen, da macht man besser nicht mit? Würde ich sagen. Okay, also es ist...
Denn diese großartigen Gewinne, die es da gibt, die sind doch wirklich die Ringeltauben, also sehr seltene Ereignisse, die man kaum replizieren kann. Das sehe ich im Moment nicht. Nee.
Okay. Und jetzt hast du ja vielleicht die Sachen, du hast ja dann gesagt, ihr wollt es noch weiterführen, euer Geschäftsmodell, und wollt dann irgendwie an jeder Aktie dranhängen noch so ein Indikator von
Meme-Tauglichkeit. Ja, das sind Überlegungen, ja, dass wir da noch so in Richtung Indikator gehen. Da sind wir allerdings in der Planungsphase. Müssen wir noch eine Reihe von anderen Indikatoren zusammenführen, die dann sozusagen den Grad der Meme-Anfälligkeit
Gerade der Meme.
Genau, Anfälligkeit, das wollte ich nämlich gerade fragen. Das ist doch eher nicht Tauglichkeit, eigentlich ist es doch ein Makel, oder?
Es ist beides, je nachdem, in welche Richtung die Reise geht.
Ja, na klar. Aber wenn ich jetzt sozusagen als Normalo-Investor, Anleger, Kleinanleger, dann würde ich immer zumindest Obacht denken, wenn da sozusagen von Stockpulse so ein Meme-Makel, so ein MM dran steht. Das könnt ihr übrigens, das könnt ihr euch sozusagen noch patentieren lassen, sozusagen MM.
Der Meme-Makel. MMF.
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 Kannst du nehmen, Dietmar.
Danke.
Schenk den Nando dir als Idee noch. Also den warte. Und gibt's welche Aktien wäre das? In Deutschland wäre das wahrscheinlich eher kleinere Aktien. Also oder wäre auch so eine BASF, so ein Meme, könnte das
kann
auch
ich mir jetzt nicht, kann ich mir nicht vorstellen bei BASF irgendwie.
Warum?
Wo können wir sagen, die haben Energieabhängigkeit. Wenn jetzt morgen der Habeck kommt und sagt, ach, wir machen da jetzt doch mal einen Gaspreisdeckel, dann könnte ich mir vorstellen, dann wird das der BASF nicht schlecht tun. Also wäre so meine Überlegung.
Aber die Aktie hat natürlich groß. Von dem Framing ab. Wenn man das jetzt umbiegen kann auf den Umweltdiskurs, dann kann man da eine Reihe von Leuten mit erreichen, denke ich. Wenn man das entspricht.
Also Uniper, jetzt ist das
Juniper
schwierig.
Uniper ist jetzt verstaatlicht, das ist jetzt.
Aber das wäre ja auch so ein Spielball-Objekt gewesen. Hätte es ja sein können, ne? Ich meine.
Oder so ein paar erneuerbare Energienaktien. Entweder die müssen jetzt irgendwie eine Übergewinnsteuer bezahlen oder irgendwie sowas. Also im Energiebereich könnte ich mir vorstellen. Der Russe Gas an, Gas aus, Gas
Preis weg. Hoch, Preis runter.
Genau.
Ja, das führt letztlich dazu, man muss dann letztlich gucken, wie tauglich so die Thematik für soziale Medien ist, ob es sexy enough für soziale Medien ist. Rolltreppen sind es nicht an sich.
Ja.
Wenn man es umbiegt auf ein Thema, das angesagt ist, so in die großen Themen, die eben diskutiert werden, so Sport, Games, Fashion, Umwelt, Nachhaltigkeit, dann hat man sofort eine riesen Community und damit auch sozusagen eine der Voraussetzungen für die Mimification.
Diskussions- und Mimification. Super, dann wissen wir also, es muss was sein, was junge Menschen interessiert, wenn wir jetzt irgend so Themen haben, die jetzt eher unter gestandenen Zeitgenossen ist, dann taugt das nicht zur Mimification. Da wissen wir jetzt auch noch,
Wenn jetzt zum Beispiel jemand käme und sagt, also aus meiner Sicht, weil wir gerade drüber sprechen, Beyond Meat wäre doch so eine Aktie. Ich meine, die sind inzwischen fundamental irgendwie kaum noch investierbar, unglaublich abgestürzt. Und wenn da jetzt sozusagen noch ein Hedgefonds käme und sagt...
Die sind auch short ganz viel, die haben auch ein großes Short-Interest.
Also wenn da ein größerer, sozusagen der neue Melvin kommt, das hätte doch Potenzial, oder?
Auf jeden Fall, denke ich schon.
Weil wir wollen ja keine Tiere töten, also für einen Burger muss kein...
Rettet Beyond Meat.
Ja. Haben wir schon die nächste
Meme-Aktie? Halte ich auf jeden Fall von idealen Kandidaten.
Okay, dann haben wir schon noch einen Kandidaten zum Schluss. Hast du noch ein paar andere, die du jetzt uns noch mitteilen willst zum Schluss?
Nur diese Ladenhüter, aber ich will ja jetzt keine Namen nennen. Also.
Wir hatten ja eben schon eine, die das Business verbessert. Also das fand ich schon mal super. Das ist so wie Export-Import. Das wäre auch so ein Business, was, glaube ich, ganz gut läuft. Prima. Haben wir irgendwas vergessen, Dietmar? Oder sind wir
das sind so die
irgendein Aspekt?
Die wesentlichen Dinge, die haben wir, glaube ich, angesprochen.
Haben wir besprochen.
Ja, denke ich schon.
Die Welt ist umrundet.
Ja. Aber da das Thema ganz am Anfang noch steht, Dietmar, werden wir uns bestimmt nochmal wiederhören, weil ich kann mir vorstellen, das ist
sehr schön,
etwas, was gerade so hier in Deutschland erst so richtig losgeht.
Das denke ich auch. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich im August auf dieses Thema gestoßen bin, dass die Berichterstattung in den amerikanischen Finanzmedien deutlich weiter war als in den deutschsprachigen Finanzmedien. Das war schon sehr interessant.
Ja, wir sind Trendsetter, du und
wir. Sind Trendsetter. Und wir sind Trendsetter. Weil wir jetzt in Kontakt sind, wenn du irgendwas siehst, Dietmar, dann schickst du uns das einfach mal, wenn du was Spannendes hast. Und dann können wir das unseren Menschen auch mitteilen.
Mache ich auf jeden Fall.
Und dann bleibt das Thema heiß.
Mache ich auf jeden Fall.
Das war super.
Vielen Dank, dass du hier warst und uns über diesen neuen Trend Ausruf gegeben hast. Und jetzt habe ich auch über die Granger-Korrelation
Kausalität gehört.
Ich bin begeistert.
Granger.
Ach, Kausalität.
Oh. Ja, Granger-Kausalität.
Okay, Granger-Kausalität. In 37 Semestern, die ich Volkswirtschaft studiert habe, ist mir das nie über den Weg gelaufen. Nein. Aber ich habe
auch. Aber er hat auch nicht immer aufgepasst.
Ich habe nicht immer aufgepasst und Mathematik war auch nicht mein Hauptschwerpunkt in meinem Studium.
Prima. Wieder was gelernt.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht.
Ja.
Gut. Bis demnächst einmal.
Ja. Ciao.
Tschüss.
Spannendes Gespräch, aber auch ein bisschen frustrierend, finde ich, dass man so als Normalo sich die Daten ja schwierig zusammensuchen muss oder überhaupt nur schwierig zusammensuchen kann und das so einfach Google Trends. Ich gucke da ja mal ganz gerne mal rein, das funktioniert offenbar nicht so richtig. Aber immer ein bisschen stolz können wir auch sein, lieber Holger, finde ich, oder?
Ja.
Wir konnten ja mit Beyond Meat so eine Meme-Aktie, ja, weiß ich nicht, wir haben die entdeckt, würde ich sagen. Also er hat zumindest aufgehorcht, als hätte er die noch nicht so auf dem Schirm.
Ah, ne, das ist halt eine Aktie, die genau das Kriterium von Meme-Aktie macht. Sie ist im Untergang geweiht, es gibt viele Shortseller drauf und trotzdem hat sie ein Produkt, das alle Leute gerne essen. Also ich esse die Burger sehr gern von Beyond Meat. Mittlerweile kriegt man die fast nirgendwo mehr zu kaufen in Deutschland, was frustrierend ist. Ich habe die immer gekauft, weil
ich finde, diese Burger sind nur noch die auch vom Aldi und vom Rewe.
Ja, aber die gehen nicht. Oh, die Aldi-Dinger.
Alles nicht so gut
komischen, wie Beyond rötlichen. Meat. Beyond Meat ist wirklich schon ziemlich gut. Wir haben ja schon verschiedene Folgen zugemacht. Und insofern passt das perfekt, weil die Leute können natürlich sagen, hey, da geht es um die Verbesserung der Welt, wir wollen Ernährung gesünder gestalten. Und dann versucht jemand dagegen zu wetten und das ist natürlich eigentlich klassischer Meme-Moment. Aber also
ich werde mal gleich am Montag ein paar Raketen starten lassen in Sachen Beyond Meat.
Wie?
To the Moon.
To the Moon? Ja. Also du wirst einfach in irgendeinem Chatbot dich dann einfinden und wirst dann...
Mal gucken.
Okay, na gut, dann mach das. Also ich habe so ein paar Seiten Stocktwits und YOLOStocks.live, die habe ich jetzt hier neu dazugelernt vom Dietmar. YOLOStocks.live ist eine Seite, da hat man immer die größten 10 diskutierten Aktien bei Mauerstraßenwetten, also Wall Street Bets. Und wenn man noch ein bisschen weiter gucken will, kann man auch noch irgendwie sich angucken, Most Shorted Stocks, kann man einfach eingeben und da findet man auch Seiten, wo man sehen kann, welche Aktien am stärksten geshortet sind. Und dann hat man immer, das eine ist, worüber wird geredet, das andere, was ist geshortet. Und wenn man das zusammen verknüpft, kann man da auch irgendwie erkennen, welche Aktien zumindest meme-anfällig sind. Sagen wir es mal so. Und Nando, so kann man so ein bisschen wenigstens mitmachen, auch wenn man nicht die Daten von Dietmar hat. Und
Mitmachen tut ja nächste Woche wieder ein sehr gelungener Übergang, wie ich finde.
Ja.
Die liebe Anja, die sozusagen macht an deiner Seite mit hier. Und
stimmt.
Es wird international, habe ich gehört.
Stimmt, wir fahren Anja und ich.
So ein bisschen zumindest.
Wir machen eine Klassenfahrt nach Wien. Anja auch. Und der liebe Olaf ist auch in Wien dabei. Und
den
dann
kennt ihr ja auch hier schon von AAA.
Stimmt, der war in Davos mit. Das war der Kollege, der das Dekacon mit interviewt hat.
Richtig.
Genau. Also,
Zilonis.
Also Olaf kennt er. Es ist Zilonis, so ist es. Und wir gucken wir nach Wien und wir müssen uns das unbedingt mal angucken, weil der ATX hat in dieser Woche, das ist ja der Aktienmarkt in Wien, 6,3% verloren. 6,3% verloren und da muss man einfach mal nach dem Rechten schauen. Was ist da los in diesem Land? Man dachte ja, aber wäre toll. Ist so ein bisschen ja der Brückenkopf auch nach Russland und Osteuropa und eine Aktie ist mir aufgefallen, die diese Woche so richtig auch geschlachtet worden ist, Immofinanz. Und die haben Immobilien, was ja schon derzeit nicht so gut ist, wenn Zinsen steigen und dann auch die Bewertung aus Immobilien gelassen wird, sondern die haben diese Immobilien auch noch in Osteuropa, in Polen, Rumänien, Slowakei.
Ja, das ist ja
da kommt so alles zusammen.
Das ist ja noch ein Hypoport mit Hebel.
Genau, das stimmt, weil du hast auch noch Energiekrise mit drin.
Und
das
ich dachte, Energie- da ist die Welt in Ordnung in Österreich. Irgendwie so alles ein bisschen überschaubar. Die haben doch Wasserkraft, Verbund AG und so weiter.
Stimmt, Verbund.
Die können doch auch gar nicht so schlecht gelaufen sein, Verbund AG. Das ist doch, Verbund Wasserkraft ist doch die Zukunft, oder nicht?
Stimmt, Verbund AG, minus 11,4% nur. Also ich würde sagen, für so ein
ATX... Seit Jahresanfang,
genau. Ja, also
Outperformer, ganz klar.
Ich habe auch schon mal geguckt, wie viele österreichische Aktien es gibt. Was würdest du sagen, die in Wien gehandelt werden auch?
Was wäre so ein Insgesamt? Tipp?
Ja, österreichische Aktien. Nicht jetzt irgendwie... Nee, nicht Leitindex. Der Leitindex ATX hat 20 Werte. Das ist ja langweilig.
Weiß ich nicht.
Ich meine, insgesamt österreichische Aktien.
250?
Nee. Soll ich sagen, 74 Werte.
Ach, sehr süß.
Süß, possierlich, könnte man sagen, possierlich. Ich kann es nicht so schön nachmachen, diesen Schmäh, aber ich kann auf jeden Fall sagen, diese 74 Werte, die werde ich durchkämmen, durchbürsten und dann hoffe ich mal, dass wir Geheimtipps rausfinden. Wer ein paar Geheimtipps hat oder vielleicht am Dienstagmorgen mit Joggen gehen will, der kann mir auch eine Nachricht bei Instagram oder LinkedIn schicken und dann, oder wenn er einen Geheimtipp hat, was die coolste Aktie in Österreich ist.
Wir haben doch viele Hörer und Hörerinnen in Österreich, ne?
Aber nicht Anteil. Wenn du die deutschsprachige Community nimmst und guckst, welchen Anteil haben wir in Österreich, sind wir noch unterrepräsentiert. Also da muss noch mehr laufen.
Ja, komm,
liebe Österreicher, da machen wir mal richtig Werbung für. Und soll ich dir mal, willst du wissen, welche von diesen 74 Aktien in diesem Jahr am besten gelaufen ist? Kommst du nicht drauf?
Nee, natürlich nicht. Ich kenne nur eine Handvoll österreichischer Aktien.
Und soll ich sagen, es ist Gurktaler. Gurktaler mit plus 97,4%. Gurktaler. Ja, Alter.
Ja, machen Sie jetzt.
Ich dachte immer, Spreewalder Gurken wären nur ganz vorn, aber es scheint in Österreich
Gurktaler. Also das, vielleicht greift ihr das wirklich direkt mal auf.
Auf jeden Fall.
Also das verraten wir jetzt nicht, was hinter Gurktaler steckt. Wenn ihr das nämlich wissen wollt und welche anderen Aktien vielleicht noch das Gurktaler-Gen mitbringen, dann würde ich sagen, heißt es für euch, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Ihr hört uns, also Anja und mich, am Montag ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.